Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Deutsche Hörer, so annoncierte Thomas Mann seine Radioansprachen, die er zwischen 1940 und 1945 aus dem Exil in Los Angeles mit Hilfe der BBC nach Deutschland sendete. Die Autorin Meli Kiak hat die knapp 60 Texte jetzt neu herausgegeben. Gleich ist sie bei uns. Was ist vom heute beschlossenen Gesetz zur Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu halten? Gute Ansätze, aber wie sollen die finanziert werden? Und Stern 111, Lutz Seilers großer Wenderoman, wird am Potsdamer Hans-Otto-Theater für die Bühne adaptiert. Das sind einige Themen der Kultur vom Tage. Das Timing hätte nicht besser sein können. In diesen politisch so aufgewühlten Tagen sind im S. Fischer Verlag die legendären Radioansprachen von Thomas Mann neu aufgelegt worden. Deutsche Hörer, Ausrufezeichen, Radiosendungen nach Deutschland. Ab 1940 beauftragte die BBC den Literaturnobelpreisträger, monatliche Radiokolumnen in seinem Exil in Los Angeles zu schreiben. Die wurden in den USA auf Schallplatten gepresst, nach New York geschickt, dann weiter zur BBC nach London gekabelt, so nannte man das, und von London schließlich über Langwelle bis nach Deutschland ausgestrahlt. Thomas Mann sprach darin von Anfang an Klartext über das NS-Regime. Mehr und mehr auch über die Verantwortung eines jeden.
Deutsche Hörer, täglich werde ich gewisser, dass die Zeit kommen wird und schon näher kommt, wo ihr es mir danken und es mir höher anrechnen werdet, dass ich euch warnte, als es noch nicht zu spät war, vor den verworfenen Mächten, in deren Joch ihr heute hilflos geschirrt seid und die euch durch tausend Untaten in ein unvorstellbares Verderben führen.
Der Schriftsteller Thomas Mann in einer seiner Radioansprachen an die deutschen Hörer. Im S. Fischer Verlag sind diese Texte also jetzt neu aufgelegt worden im Jahr des 150. Geburtstages von Thomas Mann mit einem ausführlichen Vor- und Nachwort der Autorin Meli Kiak. Kurz vor der Sendung konnte ich mit ihr sprechen. Guten Abend, Frau Kiak.
Guten Abend.
Zwischen 1940 und 1945 hat Thomas Mann knapp 60 dieser Radioansprachen gehalten. Wann haben Sie diese Texte zum ersten Mal gelesen oder gehört?
Es sind sicherlich 15, vielleicht sogar 20 Jahre her, dass ich erfuhr, dass Thomas Mann neben seinem prosaischen Werk auch politische Texte schrieb und sprach. Und seitdem blieb mir das immer so im Hinterkopf, aber ich war mir nie ganz sicher über den Inhalt und auch den Umfang der Reden und was sie genau beinhalteten. Ich kannte immer nur Ausschnitte und vor ungefähr 10 Jahren habe ich mir dann eine antiquarische Ausgabe besorgt und konnte sie nachlesen und war ja sehr aufgeregt und auch aufgewühlt ob der Lektüre, weil sie einen gänzlich anderen Thomas Mann zeigten als der, der hinlänglich bekannt ist.
Thomas Mann war damals schon über 60, mitten im Krieg. Aus dem Exil heraus hat er die Deutschen aufgeklärt, schonungslos. Sie schreiben auch mitleidlos über die Situation der Juden, die Konzentrationslager, die Vergasungen. Was hat aus diesen Radioansprachen auch heute noch Bestand, beziehungsweise was ist gerade heute wieder von besonderer Relevanz?
Ich weiß, dass diese Frage der heutigen Relevanz sehr verführerisch ist, aber ich würde schon dafür plädieren, dass man sie erst einmal zur Kenntnis nimmt als Dokumente der damaligen Zeit. Ich habe zum Beispiel auch versucht zu widerstehen, und ich glaube, das ist mir auch gut gelungen, das Damalige, was geschrieben war für das Damals, für das Heute zu missbrauchen. Und ich nenne das extra missbrauchen, weil der Autor selber nicht mehr lebt und es nicht mehr zurechtrücken kann. Wenn man bedenkt, dass Thomas Mann ein Schriftsteller war, der normalerweise nur prosaisch schrieb, bis auf die Betrachtung eines Unpolitischen, in dem er sich auch politisch sehr geirrt hatte und sich als Anhänger der Monarchie sah, ist das Bemerkenswerte an diesen Rundfunkansprachen, heute würden wir wahrscheinlich Radiokolumnen sagen, dass das ein anderer Thomas Mann war als den, den wir kannten. Er war, um es vielleicht mit den Schlagworten von heute zu sagen, aktivistisch, er war polemisch, er war gnadenlos, er war beleidigend. Er hat Dinge über das Nazi-Regime gesagt, von denen würde ich sagen, ich habe ja jahrelang Kolumnen geschrieben, ich hätte mir keine einzige dieser Beleidigungen erlauben können in Bezug auf, sagen wir, postfaschistische Politiker dieser Zeit. Er war wirklich ein wütender und kämpferischer Thomas Mann. Und ich glaube, dass ihm das passiert ist, was vielen Autorinnen und Autoren auf der Welt passiert, wenn sie selber politisch verfolgt werden. Dieser Umstand der Verfolgung, des Exils, der Vertreibung greift tief in die Sprache und in das Werk eines jeden Autoren ein. Und das ist Thomas Mann passiert. Und daher die Wut und dieser gänzlich andere Duktus im Schreiben.
Er findet da eben auch eine ganz andere Sprache als die, die man natürlich aus seinen Romanen kannte und kennt. Thomas Mann wurde häufig vorgeworfen, dass er unpolitisch gewesen sei. Dem widersprechen Sie in Ihrem Nachwort. Was wurde da übersehen?
Ehrlich gesagt verstehe ich das auch nicht. Also es gibt so viele Zeugnisse, politische Zeugnisse. Also Bruder Hitler schrieb er zum Beispiel, Ansprache an die Deutschen. Er hat eigentlich in dem Moment, wo Hitler auftrat, schon in den 20er Jahren, sofort begriffen, was das für jemand war. Und Thomas Mann sagte übrigens auch immer, der Krieg habe für ihn nicht 1939 begonnen, sondern 1933. Dazu muss man wissen, dass die damaligen Nationalsozialisten oder die Anhänger dieser Bewegung ihn von Anfang an gehasst und gegen ihn auch gehetzt haben und ihn bedroht haben. Und er war eigentlich ab 1933 in der Welt unterwegs als Exilant. Klar, er hatte Vortragsreisen, mal war er in Frankreich, dann war er in Holland, dann war er in der Schweiz, aber er traute sich eben nicht zurück nach Deutschland. Und er hat immer begriffen, und das finde ich das Bemerkenswerte, also er hat ganz genau hingehört, was die sagen, und er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat es ernst genommen und er hat es auch persönlich genommen. Also wenn die Nazis oder Hitler gehetzt haben gegen die Universitäten, gegen die Wissenschaft, gegen Kenntnis, dann hat er das sofort begriffen und er hat gesehen, dass ihn das als Künstler persönlich bedroht. Und er fand es eklig, also widerwärtig ist oft sein Wort. Und er hat immer begriffen, dass es sich um Entmenschlichung handelt. Er hat auch immer gesagt, die Barbarei beginnt immer mit der Abschaffung der Menschenrechte. Und das hat er schon sehr früh erkannt, dass das so ist. Insofern, er war absolut politisch. Er hat sich politisch geirrt manchmal. Und auch sein Demokratiebegriff, also er hat für Demokratie plädiert in den Rundfunkansprachen, aber sein Demokratiebegriff ist ein gänzlich anderer als der, den wir heute haben. Aber trotzdem war er politisch und er hat auch gesagt, er möchte eigentlich nicht aktivistisch sein, aber die Umstände zwingen ihn dazu, so reden und so sprechen zu müssen.
Es heißt, die Radioansprachen seien damals bei den Deutschen auf kein besonderes Gehör gestoßen. Hitler hat sie aber wohl durchaus wahrgenommen. Ja, und heute, viele haben davon vielleicht schon mal gehört, von diesen Texten von Thomas Mann. Aber wer kennt die wirklich? Wie ist Ihre Erfahrung? Welche Reaktionen bekommen Sie, wenn Sie erzählen, dass Sie sich damit beschäftigt haben?
Wenn Sie mir erlauben, sage ich noch etwas zur Verbreitung und Rezeption dieser Ansprachen. Also wir können darüber eigentlich gar keine richtige Auskunft geben, wie der Verbreitungskreis war, weil das Messen der Hörerschaft nicht möglich war. Denn wer immer in Deutschland über Langwelle die BBC-Ansprachen empfangen hat, hat ja sozusagen den Feindessender gehört. Man konnte ja nicht rausgehen und sagen, macht alle das Radio an, Thomas ja. Mann spricht zu uns. Aber wir wissen zum Beispiel, dass die Geschwister Scholl von der Bewegung Weiße Rose sich in ihren Pamphleten gegen die Nazis auf Thomas Manns Reden auch bezogen haben. Thomas Mann hat ja auch viel aufgeklärt. Also er wusste ja schon sehr, sehr früh auch von Erschießungen und sogenannten Probevergasungen gegen Juden. Und damit anknüpfend an Ihre Frage, das ist zum Beispiel auch, finde ich, unter Autorinnen und Autoren und intellektuellen Kreisen ganz wenig bekannt, dass Thomas Mann so aufklärerisch darüber war und auch über die Gräueltaten der Nazis so relativ genau Bescheid gewusst hat.
Zunehmend hat er ja auch den Deutschen den Spiegel vorgehalten, also ihr Mitläufertum kritisiert, auch auf die Mitschuld hingewiesen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem sich heute gerade sehr viele Menschen beschäftigen. Viele fühlen sich hilflos angesichts des Aufstiegs der AfD. Viele sind verärgert, wütend über die neue Taktik von Friedrich Merz, selbst wenn das geplante Migrationsbegrenzungsgesetz heute im Bundestag gescheitert ist. Aus Hilflosigkeit entsteht kein neues politisches Handeln. Aus Verärgerung und Wut vielleicht schon eher, aber eine Anleitung zum Handeln findet man auch bei Thomas Mann nicht, oder?
Das würde ich ganz und gar nicht so sagen. Also Thomas Manns Ansinnen in allen seinen Ansprachen war, wehrt euch, macht nicht mit. Am Anfang hat er die Deutschen ein bisschen, würde ich sagen, mit Samthandschuhen angefasst. Also auch in dem Ausschnitt, den sie eben den Hörerinnen und Hörern zur Verfügung gestellt haben, ist ja noch davon die Rede, dass sie ins Verderben gestürzt werden, dass man sie hintergeht, wie als wäre da eine Falle und der arme Deutsche fällt hinein. Aber dieser Duktus ändert sich zunehmend. Er sagt, ihr werdet euch noch sehr wundern, man wird euch über diesen Krieg später definieren. Es wird später, wenn der Krieg einmal vorbei sein, wird sehr schwierig, ein Deutscher zu sein. Und von Ansprache zu Ansprache, von Jahr zu Jahr, sieht man auch so eine Entfremdung. Also er ist dann nicht mehr gewillt, die Deutschen in Schutz zu nehmen. Und das sagt er zwar nicht in den Rundfunkansprachen, aber es gibt Briefe, wo er durchaus sagt, dass er doch ein gewisses Unbehagen gegenüber den Deutschen empfinde und dass es ihm schwerfalle, zwischen Worten und Taten noch zu unterscheiden. Ja, also dieses, wir haben nur mitgerufen, aber wir haben es nicht gewollt oder nicht gemacht oder nicht gewusst, das ließ er dann einfach nicht mehr gelten. Man hat Thomas Mann zum Vorwurf gemacht, dass er quasi aus dem Ausland heraus agitiert hat, aber es blieb ihm nichts anderes übrig. Er ist nicht freiwillig gegangen, sondern er wurde vertrieben. Und er hat es immer wieder gesagt, das Einzige, was er tun könne, wäre Anleitung zum Widerstand zu geben. Und er hat darüber hinaus übrigens nicht nur die Rundfunkansprachen gemacht. Er hat Broschüren von anderen Exilautoren schreiben lassen, sie drucken lassen und auf komplizierten Wege nach Deutschland reinfliegen, flattern, exportieren lassen. Also er hat alles in seiner Macht Stehende getan, um von außen einzugreifen, also mit Ideen, mit Ermutigung, mit Aufmunterung nicht mitzumachen. Ich würde sagen, er hat in dem Sinne sein Allerbestes gegeben.
Ist er in dieser Hinsicht für Sie als politisch denkende Demokratin und Autorin ein Vorbild? Sie haben ja 2023 entschieden, keine politischen Kolumnen mehr zu schreiben, was Sie viele Jahre gemacht haben.
Das stimmt, ich habe aufgehört, politische Kolumnen zu schreiben, aber das heißt natürlich nicht, dass ich aufgehört habe, politisch zu denken, zu sprechen oder mich auseinanderzusetzen mit denen, die vor mir politisch gesprochen und geschrieben haben. Ich traue mich fast nicht zu sagen, dass er für mich ein Vorbild ist, weil er für mich so ein Großer ist. Wissen Sie, also er ist in allem mehr als ich. Und das hat nicht nur mit seinem politischen Schreiben zu tun, sondern auch mit seinem enormen prosaischen Werk. Also für mich ist er in erster Linie ein fantastischer Autor der Fantasie und der Dichtung. Und in zweiter Linie natürlich auch der Widerstandskämpfer, Demokrat und Antifaschist, so würde ich Thomas Mann nennen. Ja, ich glaube, er ist mir ein Vorbild in dem, dass er immer bei sich geblieben ist. Also er hat sich über die Nazis geärgert, aber er hat trotzdem gern seinen Whisky getrunken und hat sich gerne gut angezogen. Das eine wie das andere schloss sich für ihn nicht aus. Und das meine ich mit dem bei sich geblieben sein, mit seinen Mitteln, in seiner Temperatur, ja, in seiner Geschwindigkeit. Hm.
Ich möchte nicht unterschlagen, sondern das ausdrücklich noch kurz zum Schluss erwähnen. Meli Kiak, am 25. März wird sie mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste ausgezeichnet, dotiert mit 10.000 Euro. Also Heinrich Mann, der ältere Bruder von Thomas Mann und Autor etwa von Der Untertan. In der Jurybegründung heißt es, als Verteidigerin einer offenen demokratischen Gesellschaft schreibt Meli Kiak die Tradition aufklärend kritischer Essayistik im Sinne Heinrich Manns fort. Jetzt haben wir so viel über Ihr Verhältnis zu Thomas Mann gesprochen. Frau Kiak, was bedeutet Ihnen Heinrich Mann?
Ja, also das sind unglaublich große Fußstapfen, in die man mich da reinstellt. Ich fange gerade an, mich sehr intensiv mit Heinrich Mann zu beschäftigen, der natürlich, etwas plump gesagt, von Anfang an auf der richtigeren Seite gestanden hat als der kleinere Bruder. Ich finde, das ist eine unglaublich interessante Figur. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass seine erste Ehefrau nach Theresienstadt deportiert wurde. Ich wusste zum Beispiel nicht sein absolut inniges Verhältnis zur Literatur. Ich wusste nichts darüber, wie verzweifelt er war, dass er so unerfolgreich war. Und was mich wirklich unglaublich anrührt an dieser Brüderschaft zwischen Thomas Mann und Heinrich Mann ist, dass der kleinere, viel, viel erfolgreichere und reichere Bruder für seinen großen Bruder immer, immer gesorgt hat, finanziell und auch in jeglicher anderer Hinsicht. Man erzählt sich immer von dieser Feindschaft und dem Bruderzwist, aber man erzählt nie diese zärtliche Beziehung und die tiefe, tiefe Verbundenheit, die beide zueinander hatten.
Die Autorin Meli Kiak. Gerade hat sie Thomas Manns Radioansprachen aus den Jahren 1940 bis 1945 im S. Fischer Verlag mit einem ausführlichen Vor- und Nachwort versehen unter dem Titel Deutsche Hörer. Frau Kiak, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Bevor es heute im Bundestag rund um das umstrittene Zuwanderungsbegrenzungsgesetz hochherging, wurde am Morgen eine wichtige Kulturentscheidung getroffen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hörbar erleichtert.
Wenn man es denn will, wenn man es denn wirklich will, können die demokratischen Fraktionen, Parteien etwas gemeinsam erreichen.
Und so haben die Abgeordneten von SPD, Union, den Grünen und der FDP heute ein Gesetz zur Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beschlossen. Ein gutes Vorhaben, nur fehlen die Mittel. Wladimir Balzer kommentiert.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist Deutschlands größte Kultureinrichtung mit 2000 Mitarbeitern, 25 Museen, Archiven, Forschungseinrichtungen. Sie ist eine der größten Institutionen ihrer Art in der Welt, kann sich mit dem Museumsverbund Smithsonian in Washington D.C. messen und spielt damit eigentlich in der höchsten Kulturliga mit. Die Museumsinsel mit Nofretete und Pergamonaltar, Gemäldegalerien mit Werken von Rembrandt über Botticelli bis Caspar David Friedrich, die Staatsbibliothek mit der Originalpartitur von Beethovens 9. Sinfonie. Ja, aber die Stiftung hat zu wenig Geld. Daran ändert auch diese Reform nichts. Diese nationale Kulturholding braucht mehr. Für Ankäufe, für Personal, für Infrastruktur, für Werbung, für alles. Aber mit dieser Reform bekommt sie gerade mal lächerliche 12 Millionen Euro mehr von Bund und Ländern. Denn die Preußenstiftung ist eine Gemeinschaftseinrichtung des Bundes und der Länder, da alle an der Geschichte Preußens mittragen. Der Bund steuert 9 Millionen zu, die Länder 3. Das sind gerade mal 188.000 Euro pro Bundesland mehr als bisher. Und das, obwohl die Länder so viel mitreden können. Sie erkaufen sich ihren Einfluss sehr, sehr billig. Der neue Sockelbetrag der wichtigsten Kultureinrichtung Deutschlands liegt damit bei 146 Millionen Euro. Hinzu kommen noch weitere Einnahmen aus Nutzungsrechten, aus Eintrittsgeldern und aus weiteren Quellen. Und der Bauetat. Den trägt aber weitestgehend der Bund. Am Ende stehen etwa 400 Millionen Euro. Aber die Betriebsmittel sind entscheidend. Und die sind in diesem Bereich unwürdig. Erklären lässt sich das nur mit zwei Faktoren. Die für den Bund zuständige Kulturstaatsministerin Claudia Roth bemüht sich zu wenig. Und die Bundesländer haben zu wenig Bewusstsein für das historische Kulturerbe Preußens, das ganz Deutschland angeht. Zumal die Schätze der Preußenstiftung, die auch ihren Namen behalten soll, nur in Berlin zu bestaunen sind. Aber klar, sie hat auch viel aufzuarbeiten, diese Stiftung, angesichts der Geschichte von Raub und Kolonialismus. Das mag für einige Staatskanzleien in den Bundesländern belastend sein. Doch jenseits der notorischen Unterfinanzierung bringt diese Reform viel Gutes. Endlich bekommen die einzelnen Museen mehr Eigenständigkeit. Endlich werden die Führungsstrukturen gestrafft und modernisiert. Die Gremien werden kleiner und internationaler. Ämter werden befristet. Der Bundestag kann Vertreter entsenden. Und die Voraussetzung ist geschaffen, dass das Berliner Humboldt-Forum Teil der Stiftung werden kann. Die jahrelange Reformdebatte, inklusive eines Expertengutachtens, das radikale Veränderungen vorschlug, zeigt erste Ergebnisse. Aber sie betreffen vor allem eben die Struktur. Das Geld reicht vorne und hinten nicht. In Sparzeiten kein Wunder, aber dennoch bitter für Deutschlands wichtigste und international bedeutendste Kultureinrichtung.
Der Bundestag hat also ein neues Gesetz zur Reformstiftung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beschlossen. Gute Ansätze, aber die Mittel fehlen, meint Wladimir Balzer.
Fazit Kunst.
Zum postkolonialen Denken gehört, die Welt nicht mehr in eine erste, zweite oder dritte Welt aufzuteilen, sondern sie als eine gemeinsame Welt zu sehen. A World in Common. So ist eine Fotoausstellung überschrieben mit Bildern zeitgenössischer Fotografinnen und Fotografen aus Afrika. Nach dem Erfolg dieser Schau in London hatte der Fotograf Wolfgang Tillmanns diese Ausstellung mit Nachdruck auch Deutschland empfohlen. Und da ist sie. Seit heute in der Fotokunsthalle CO Berlin. Mit viel Vorschusslorbeeren also, obwohl das Thema in den letzten Jahren ja nicht unumstritten war. Mehr als 100 Bilder, so der Anspruch, hinterfragen den westlich geprägten Blick auf Afrika. Sie wollen alternative Geschichtsbilder erkunden, jenseits kolonialer Denkmuster. Carsten Probst, Sie haben die Ausstellung bei CO Berlin heute gesehen. Was sind das für Bilder?
Ja, das changiert so ein bisschen zwischen eigentlich sehr bildgewaltigen, dokumentarischen, teilweise inszenierten Fotografien und eher, ich würde sagen, einem konzeptuellen Ansatz. Also es ist schon immer eine Einladung, sich länger mit diesen Bildern auch zu beschäftigen, sie nicht schnell zu durchlaufen. Gleich am Beginn werden sie empfangen von ja wirklich sehr farbenprächtigen, großformatigen Porträts des Fotografen George Osodi. Er hat regionale Königinnen und Könige verschiedener ethnischer Gruppen in Nigeria abgelichtet. Und die Aufnahmen wirken eigentlich so wie ganz offizielle Hochfotografien, wie Sie das so aus Europa kennen, ne? Von den europäischen Königshäusern, also so in vollem Ornat mit Krone und Zepter und diesen ganzen Machtinsignien auf dem Thron sitzend. Ja, nur dass es sich eben um Königinnen und Könige handelt, die überhaupt keine Macht mehr haben. Die haben im Verlauf der Kolonisierung des Landes schon im 18., 19. Jahrhundert langsam immer weiter ihre Macht verloren, sind heute eigentlich nur so kulturelle Repräsentanten, aber eben inszeniert mit so einer sehr europäisch wirkenden Fülle von Machtinsignien. Und ja, diese Symbolik kommt ihnen sehr bekannt vor. Sie scheinen eigentlich zu denken, das kenne ich eigentlich alles. Bei einem zum Beispiel im Hintergrund sehen Sie so eine monumentale Darstellung der Freiheitsstatue. Also aus europäischer Sicht alles vertraut. Und trotzdem wissen Sie eigentlich nicht, wie diese Aneignung von Bildwelten funktioniert, was eigentlich dahinter steckt. Ja, und vielleicht noch kurz die konzeptuelle Richtung. Das sind so eher Arbeiten wie von Malala Andrialavidrasana aus Madagaskar. Das sind so Collagen aus Fotoarchiven, Banknoten, Landkarten, Plattencover, verschiedenste Pressebilder, die eigentlich so diese öffentliche Bilderwelt zu so Bildungsklischees zusammenfügt, wie so Naturgeschichten der Menschheit als Abfolge von Herrscherdynastien. Auch so Bilder, in die man sich erstmal wirklich hineindenken muss.
Das klingt jetzt aber noch nicht so, als werde da der Anspruch eingelöst, dass die Bilder den westlichen Blick hinterfragen. Das klingt ja doch sehr ähnlich.
Genau, es ist ein bisschen mit Mitdenken gedacht sozusagen. Ich glaube, es ist so ein Wechselspiel, dass eigentlich das Vertraute ständig in eine völlig fremde oder völlig undurchschaubare Nutzung übergeht, sodass man sich quasi selbst dem eigenen Blick hier lernt zu misstrauen. Und das geht nicht zuletzt bis in die Nutzung der Fotografie selbst hinein, sagt Co-Kuratorin Gail Garrido.
Die Fotografie hat sich ja sozusagen mit der Kolonialzeit entwickelt. Mit der Entwicklung des Kapitalismus ist es alles total verknüpft. Und entsprechend nutzen sie dieses Medium und trotzdem richten sie das auf die Geschichten, auf die Erzählungen und machen uns vielleicht auch einmal also darauf aufmerksam, was dieses Medium auch mit sich gebracht hat.
Ja, es ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel, auch die Aufnahmen von Yoruba-Ritualen, die der früh verstorbene nigerianische Fotograf Rotimi Fani Kayode in den 1980er Jahren gemacht hat. Also da nimmt die Kamera fast an diesen eigentlich unsichtbaren Ritualen, auch speziell so sexuell aufgeladenen Körperdarstellungen teil. Auch hier ist es eigentlich so, dass man nie genau weiß, was man eigentlich sieht. Und dazu noch einmal Cale Garrido.
Am Ende muss man vielleicht den Blick erstmal ein bisschen trauen, einfach für sich beschreiben, was man da sieht. Es ist ein nackter, schwarzer Körper. Wann wurde es fotografiert? In den 80er Jahren. Damals war es tabuisiert. Was versuchte mit diesem Ritual, mit den fetischen Objekten, mit vielleicht auch eine Fragilität des schwarzen Körpers? Ich finde, das ist einfach etwas, was man sich heutzutage beim schnellen Konsum nicht mehr gönnt, aber eben in der Ausstellung vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben kann, selber zu gucken, was machen sie mit uns.
Wo leben denn die Fotografinnen und Fotografen, in Europa oder in Afrika?
Ja, es sind so eher Go-Betweens, würde ich sagen. Viele sind in Europa, in den USA ausgebildet, leben dann auch hier, fahren aber immer wieder dorthin. Sina Saro-Viva, wahrscheinlich eine der bekanntesten Künstlerinnen in dieser Ausstellung, die es hier mit Videos vertreten hat, eigentlich ihre Karriere so als Journalistin, Filmemacherin in Brooklyn begonnen. Aber dann, Cale Garrido noch einmal.
Sina Saro-Viva ist bewusst 2013 zurück nach Nigeria gegangen. Ihr Vater war Umweltaktivist, ist ermordet worden. Sie wollte sich mit diesem Verlust auseinandersetzen, sich mit den Vorfahren auseinandersetzen. Und vielleicht auch der beste Beispiel, Hadija Saye, die auch sich mit den Vorfahren wieder zu verbindet. Sie ist in UK aufgewachsen und hat da gelebt und ist leider in Brand von Grenfell Tower mit ihrer Mutter verstorben. Und das zeigt ja auch wieder, ne? Also wo leben Menschen in Europa, unter welchen Lebensbedingungen, so gleichberechtigt sind wir alle noch nicht.
Ja, also der hier angesprochene Grenfell Tower, die Brandkatastrophe im Grenfell Tower in London 2017, das war ja dieses Hochhaus, wo über 70 Menschen bei einem Brand ums Leben kamen. Was eben auch zeigt, die Fotografin Khadija Saye, von der hier die Rede war, hat eigentlich unter sehr prekären Verhältnissen in London gelebt.
Ich habe die großen Vorschusslorbeeren angesprochen, die dieser Ausstellung vorausgingen. Nach der ersten Station in London, wird sie jetzt hier in Berlin dem gerecht, was man erwartet?
Ich finde sie sehr geschickt inszeniert, sehr geschickt, weil sie mich eigentlich erfolgreich so bei meinem europäischen Bildwissen, bei meinen Sehgewohnheiten packt, mich auch neugierig macht, mir die Sachen länger anzuschauen. Aber je länger ich denn da vorstehe und alles betrachte, desto bewusster werde ich mir quasi der Begrenztheit meines eigenen Blickes. Und diese Balance immer zwischen Befremden und Eigenem herzustellen, das finde ich schon ungewöhnlich, ist auch ein Verdienst der Ausstellung. Das ist nicht wahnsinnig spektakulär, aber es ist besser und sorgfältiger als vieles, was man zu diesem Thema sonst normalerweise sieht.
A World in Common Contemporary African Photography, zu sehen bei CO Berlin bis zum 7. Mai. Carsten Probst, besten Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Die Kriegssatire Etropia unter der Regie von Haley Gates hat den großen Preis der Jury beim Sundance Film Festival in den USA gewonnen. Der Film handelt von einem militärischen Rollenspiel, bei der eine Frau unerwartet echte Gefühle für einen Mitspieler entwickelt. Das Festivalpublikum kann auch über seine eigenen Preise abstimmen. Hier ging der Preis für das beste US-Drama an Twinless von James Sweeney. Darin geht es um die Freundschaft zwischen zwei Männern, die sich in einer Selbsthilfegruppe für Zwillingstrauer treffen. Ein weiterer Publikumspreis ging an einen Film über die frühere Regierungschefin von Neuseeland, Jacinda Ardern.
Die beeindruckende Dokumentation Prime Minister begleitet sie durch ihre Regierungsjahre. Der unverhoffte Wahlsieg und Amtsantritt und die Geburt ihrer Tochter bald darauf. Ein Thema, das damals für Kontroversen sorgte, weil sie einen anspruchsvollen Job und Mutterschaft zur selben Zeit schaffen musste. Man hört oft die Idee, dass Frauen das alles schaffen müssen. Ich finde das nicht. Aber ich finde auch nicht, dass man sich entscheiden muss zwischen Karriere und Familie. Ich hoffe deshalb, dass der Film zeigt, dass ich nie alleine damit war.
Antje Sieb berichtete. Das Sporehaus in Berlin schafft einen markanten Ort für kulturellen Austausch. So begründet der Architekturhistoriker André Lefpik als Jurymitglied für den Preis des Deutschen Architekturmuseums die Vergabe der diesjährigen Auszeichnung an das Büro AFF Architekten. Der Preis wird seit 2017 vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main für herausragende Bauten verliehen. In einer Mitteilung des Museums heißt es weiter, der Standort des Sporehauses in Berlin-Neukölln an der urban ruppigen Hermannstraße stehe als Beispiel für eine Architektur, die die Schwellenangst mindere und die Nachbarschaft einbinde. Das Haus selbst sei mit den fließenden Räumen des Foyers, einem Café sowie Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen eine Einladung zur Erkundung auch des rückwärtigen idyllischen Gartens. Das Haus ist der Sitz der Spore-Initiative für die Förderung biokultureller Vielfalt. Der Chef des New Yorker Metropolitan Museum of Art, Max Hollein, sieht Nationalismus als eines der größten Probleme der gegenwärtigen Zeit an. Er erblühe nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt, sagte der Österreicher der Süddeutschen Zeitung. Sein Museum verstehe sich dagegen als Antithese zum Nationalismus. Die Aufgabe sei es zu zeigen, dass es eine gemeinsame kulturelle Geschichte gibt. Im Metropolitan Museum gebe es Kuratoren aus 60 verschiedenen Nationen, erklärte Hollein. Damit trage man dazu bei, dass Nationen dialogfähig blieben. Ein neues Förderprogramm des Bundes soll Bahnhöfe als Orte der NS-Verfolgung sichtbar machen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth rief dazu ein Förderprogramm mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft ins Leben. Roth erklärte, während der Nazi-Diktatur seien Millionen Menschen von Bahnhöfen aus in Vernichtungs- und Konzentrationslager deportiert worden. Andere flüchteten von dort aus vor nationalsozialistischer Verfolgung. Das Förderprogramm richtet sich unter anderem an Geschichtsvereine, Gedenkstätten, Kultureinrichtungen, Initiativen der Jugendarbeit und Träger der historisch-politischen Bildung.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Lutz Seiler ist Jahrgang 1963, stammt aus Gera. Richtig bekannt geworden ist er mit seinem Roman Crusoe, der kam ja auch ins Kino und auf die Bühne. Jetzt hat das Potsdamer Hans-Otto-Theater Seilers Wenderoman Stern 111 auf den Spielplan gehoben. Stern 111, das war so ein populäres DDR-Radiomodell. Es geht in diesem Buch um eine Familie, deren Eltern zwei Tage nach dem Mauerfall in den Westen gehen, während der Sohn sich im Ostteil Berlins einer anarchischen Gruppe von Hausbesetzern anschließt.
unser Freund hier, der kommt nach Berlin mit einem Kofferraum voller Werkzeug. Er ist ein Reisender. Er reist durch die Welt. Und er ist ein Arbeiter, ein Mann der Arbeiterklasse. Und was ist er von Beruf?
Ich bin Maurer.
Ja.
Genau, Maurer. Ich bin Maurer.
Ja. Maurer. Es ist wohl nicht so viel gesagt, wenn ich behaupte, dass uns in diesen Tagen kein anderes Gewerk so kostbar und wertvoll erscheint. Ich meine, seit die Mauer gefallen ist, dann brauchen wir doch die Maurer! Dringender denn je! Alles zerfällt, geht zugrunde. Und dieses Haus, das soll erst der Anfang. Wir müssen jetzt handeln. Schneller als die Okkupanten, deren Spekulanten.
Stern 111 nach Motiven des preisgekrönten Romans von Lutz Seiler. Am Abend war die Uraufführung am Potsdamer Hans-Otto-Theater und direkt von dort kommt Michael Lages zu uns ins Studio. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Auf was haben die Dramaturgin Bettina Janssen und Regisseurin Esther Hattenbach diesen über 500 Seiten Roman von Lutz Seiler konzentriert?
Sie haben ihn verdichtet auf die Geschichte von Karl, das ist die zentrale Figur, die da als Geflüchteter aus Gera im umtriebigen Berlin auftaucht und sich als Maurer ausgibt. Das ist er natürlich auch, aber vor allen Dingen wieder Dichter werden. Ich befürchte auch ein bisschen, es hat viel Autobiografisches, dieser Roman. Denn Gera ist tatsächlich der Ausgangspunkt, also der Geburtsort von Seiler, Ausgangspunkt der Geschichte. Dort flüchtet er nach Berlin zu den Anarchos. Dort flüchten die Eltern, die bringt er noch an die grüne Grenze und die gehen, glaube ich, noch illegal irgendwo im Hessischen und landen dann im Aufnahmelager Gießen. Das sind die beiden Ausgangsbewegungen und die werden sozusagen immer wieder über die Selbsterinnerung dieser Karl-Figur herbeigeholt. Ne? Also er erlebt sie natürlich selber, die Abenteuer in dieser Besetzerkommune. Klingt ein bisschen so wie Tacheles. Und es gab mal den Eimer in der Rosenthaler Straße, eine Kneipe, die auch so ein Zentrum für alles und jedes und eben auch für Besetzer und Musik war.
In Berlin.
Genau. Und dann gibt es immer wieder relativ kurz, die Eltern kommen sehr lange nicht mehr vor, dann erfahren wir auch noch, was ihnen sozusagen, wie es ihnen ergeht. Sie versuchen Fuß zu fassen, fallen auf ziemlich viele, Verführer rein, die ihnen so eine Art Sicherheit versprechen und es geht immer in die Hose. Und dann tatsächlich gelingt es ihnen, das ist wirklich sehr märchenhaft, bei der Plattenfirma EMI Elektrola einen Vertrag zu bekommen. Er ist Computerspezialist, ist also eigentlich angemessen dort nach Amerika zu gehen. Und das wollten die schon immer, weil sie Bill Haley in den späten 50ern im Sportpalast in West-Berlin gesehen haben, dieses berühmte Konzert, wo das Publikum Stühle und alles Mögliche zerschlagen hat. Und in diesen beiden Bewegungen befinden sich beide Figuren, also die beiden Figuren Eltern und der Sohn. Und in Amerika treffen sie sich dann am Schluss, aber das ist auch keine Lösung, weil er hat immer eigentlich den Eindruck gehabt, die Eltern haben ihn nie wirklich ernst genommen.
Jetzt ist ja die Frage, wie man das inszeniert. Also was für Bilder findet die Regisseurin für den Westen, für den Osten? Wie geht sie um mit diesem Perspektivwechsel?
Es gibt keine Bilder für den Westen und keine Bilder für den Osten. Es gibt eine ganz intelligente Idee, der Bühnenvorhang hinten, also der die Bühne nach hinten begrenzt, ist so eine Folie, die man mit den den Windmaschinen von hinten immer so nach vorne blasen kann. Und dann wird sozusagen entweder die eine Welt nach vorne durchgeblasen und erscheint und die andere geht weg und oder umgekehrt. Das
auf,
ist aber
auf der Homepage dann ziehen Sie sich warm an, denn ja, in der Inszenierung wird in einigen Szenen mit Windmaschinen gearbeitet.
Das
waren Sie hoffentlich.
Das ist natürlich Quatsch mit Soße. So stark ist der Wind nicht und so kalt ist er auch nicht.
Okay.
Ist sozusagen das Bauprinzip der Bühne, die sich öffnen kann, indem diese Dinger hochwehen. Und das ist ganz schön, weil es den Abend und die Geschichten eigentlich nirgendwo wirklich verortet, sondern eher in so einem Hirnschwurbel. Also es ist eigentlich auch ein Bewusstseinsstrom von diesem Karl, der sozusagen das eigene Leben Revue passieren lässt und immer wieder in Einschüben das der Eltern reflektiert.
Würden Sie sagen, dieser Roman ist geeignet, ihn auf die Bühne zu bringen?
Das traue ich mich nicht wirklich zu sagen. Also 500 Seiten passen nie auf eine Bühne, das ist immer so.
Klar.
Und die Verdichtungen führen immer, ja, wie soll ich sagen, zu poetischen Verknappungen. Also ich bin überhaupt kein Fan, solche Trumm von Büchern tatsächlich auf die Bühne zu wuchten. Wenn man sich darin sozusagen strategisch gut zurechtfindet, und das tut die Aufführung zweifellos, aber dass sie wirklich den, wie soll man sagen, den Echoraum so eines Romans wirklich abbilden könnte, da befürchte ich immer, dass das nicht funktioniert.
Ganz kurz noch schauspielerisch?
Ja, wie in Potsdam so üblich, es gibt interessante Hauptdarsteller. Paul Wilms spielt diesen Karl, seine Jugendfreundin, die ihn irgendwie das Leben lang begleitet, aber auch keine Glücksvision für ihn ist. Alina Wolf ist mir auch aufgefallen, Katja Zinsmeister, die schon sehr, sehr lange in Potsdam ist, die ich noch aus Bremen kenne und mich immer wieder freue, wenn ich die sehe. Die gehört zu diesem schrägen Besetzerkollektiv. Das ist als Gesamtwirkung ist der Abend durchaus okay und endet mit einem Gundermann-Lied, da freue ich mich immer dreimal. Aber ich befürchte, dass der Roman letztlich bei allem Bemühen zu kurz kommt.
Stern 111, der Roman von Lutz Seiler, jetzt also für die Bühne adaptiert am Hans-Otto-Theater Potsdam. Die Fazit-Uraufführungsrezension von Michael Lages. Danke.
Gern geschehen.
MeToo am Theater Erfurt. Als die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Mary Ellen Witzmann, vor anderthalb Jahren den mutmaßlichen Machtmissbrauch öffentlich gemacht hat, da kam eine Lawine ins Rollen. Doch als Erste wurde sie selbst gekündigt. Der damalige Intendant wurde Monate später beurlaubt. Mittlerweile ist auch Guy Montavon gekündigt. Erfurt hat inzwischen eine neue Gleichstellungsbeauftragte. Bleibt das Problem? Über die damaligen Vorfälle redet heute kaum noch jemand, wie Blanka Weber aus Erfurt berichtet. Mary Ellen Witzmann befindet sich in einem laufenden Verfahren. Vorsichtig äußert sie sich jetzt erstmals öffentlich.
Das war natürlich eine besondere Situation für mich, dann auch zu erleben, wer steht jetzt so wie ich einst an meiner Seite und verleiht mir eine Stimme.
Mary Ellen Witzmann, 42 Jahre, hat bislang noch nicht öffentlich über sich und die Situation nach ihrer Kündigung durch die Stadt Erfurt vor anderthalb Jahren gesprochen. Sie befindet sich in einer arbeits- und einer verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzung mit dem einstigen Arbeitgeber.
Also wenn ich mich heute nach einem Jahr zurückerinnere, dann tue ich das natürlich immer noch ein Stück weit durch die Brille einer Gleichstellungsbeauftragten, weil das einfach 11 Jahre meine Arbeit gewesen ist.
Was war geschehen? Es gab Vorwürfe am Theater Erfurt über rüde Umgangsformen, diverse Beleidigungen und mutmaßlichen Machtmissbrauch. Mehrere Personen standen im Fokus, darunter namhafte Regisseure und der Intendant Guy Montavon selbst, der sich an dieser Stelle nicht persönlich äußern möchte, aufgrund der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung und bittet, dies zu respektieren. Mary Ellen Witzmann machte jedoch die Beschwerden der Frauen schon im Herbst 2023 öffentlich. Eine Lokalzeitung berichtete darüber, der Stein kam ins Rollen. Anfang 2024 wurde der Intendant bei vollen Bezügen beurlaubt. Mittlerweile ist ihm gekündigt worden. Dagegen klagt er. Und die Gleichstellungsbeauftragte? Sie wurde damals binnen weniger Tage entlassen. Aus ihrer Sicht kam die Kündigung mit brachialer Kraft und schonungslos. Die Stadtspitze warf ihr Verstöße gegen Dienstanweisungen vor. Genau das klärt jetzt ein Gericht.
Es gab viele Wegbegleiter, die mich verlassen haben in dieser Zeit, vielleicht auch aus Angst und aus mittlerweile nach über einem Jahr Dynamik fast schon nachvollziehbaren Gründen natürlich auch an sich denken mussten.
Menschen aus dem früheren Arbeitsumfeld würden die Straßenseite wechseln, nur um nicht mit ihr gesehen zu werden. Es gab aber auch andere, erinnert sich Mary Ellen Witzmann.
Eine ganz taffe, mutige Frau, die sagt, wir machen jetzt eine Petition, wir machen einen Spendenaufruf.
Mehr als 1600 Frauen haben diese Petition unterstützt. Die einstige Initiatorin fragt sich heute allerdings auch, was wurde daraus? Der frühere und nun abgewählte SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein versprach Klarheit und Transparenz. So wie der jetzige Oberbürgermeister von der CDU, Andreas Horn. Es war ein Thema in seinem Wahlkampf, doch geschehen ist wenig. Am Personalrat scheiterte, dass Mary Ellen Witzmann zurückkommen konnte ins Rathaus.
Also am schlimmsten hat mich eigentlich schockiert, durch die ganzen Umstände gleich zu Beginn meine Stimme zu verlieren.
Nicht reden zu dürfen über viele Merkwürdigkeiten im Umgang mit ihr. Termine, die es offiziell nicht geben sollte, Absprachen, die wenig mit Transparenz und noch weniger mit Respekt zu tun hatten.
Auch Personen, die im Hintergrund aufgetreten sind wie Schatten. Es hat einfach eine unglaublich starke politische Dimension bekommen.
Bis heute. Der ehemalige Kulturbeigeordnete der Stadt, Tobias Knoblech, ist nunmehr Staatssekretär in der neuen Thüringer Regierung. Er möchte nicht über den Fall Witzmann reden. Der ehemalige SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist seit 2 Tagen auch Staatssekretär. Sein Nachfolger als Stadtoberhaupt will sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. Und die Fälle des mutmaßlichen Machtmissbrauchs, auch diese sind irgendwie in den Hintergrund geraten. Bundesweit ein pikanter Fall, auch für die Bundesarbeitsgemeinschaft aller Gleichstellungsbeauftragten, sagt Katrin Brüninghold, eine der Sprecherinnen.
Das, was Frau Witzmann gemacht hat, inklusive der Öffentlichkeitsarbeit, die sie betrieben hat, ist nach meiner Rechtsauffassung durch das Thüringer Gleichstellungsgesetz gedeckt. Die Stadt Erfurt sieht das anders und wir haben da ja mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun, die der Auslegung bedürfen.
Im April wird ein Urteil dazu am Arbeitsgericht Erfurt erwartet. Dass der Fall bundesweit Signalwirkung haben dürfte, ist vielen bewusst.
Ich kenne das durchaus auch in anderen Kommunen, dass es da zu Schwierigkeiten und zu Verwerfungen führt. Aber dass eine Gleichstellungsbeauftragte mit derart massiven Konsequenzen konfrontiert ist, das ist beispielslos.
Und die Betroffene selbst? Mary Ellen Witzmann würde alles trotzdem genauso wieder tun. Prinzipiell wünsche sie mehr Wertschätzung für die Arbeit von Frauen auf und hinter der Bühne und eine Debatte darüber, wie man sie vor Übergriffigkeiten besser schützt.
Blanka Weber über MeToo am Theater Erfurt. Erstmals äußerte sich also die frühere Gleichstellungsbeauftragte der Stadt jetzt öffentlich. Die Lektüre der gedruckten Feuilletons vom Samstag, die lösen sehr unterschiedliche Stimmungen aus. Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau.
Zu Beginn möchten wir etwas von der Stille zwischen den Sternen einfangen. Unter dieser Überschrift veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Grabrede, die Christoph Ranzmeier auf seinen Mitte Januar verstorbenen Freund Martin Pollack, den österreichischen Publizisten, gehalten hat. Irgendwann hob Martin den Kopf und sagte sehr leise, aber in großer, vertrauter Klarheit, ich muss gehen, und nahm nun meine Hand und hielt sie lange und sagte dann, wie gut, deine Hand zu halten, und fügte nach einer langen Atempause hinzu, es ist ein schöner Abschied. Die Worte eines Sterbenden sind wohl kostbarer als vieles, was im Laufe eines Lebens zu hören ist, weil in der nachfolgenden Stille alles zur Erinnerung wird. Aber mir erschien diese Stille nicht als die eines Krankenzimmers, vor dessen Fenster groß und grau unsere Stadt in der Tiefe lag, sondern als die grenzenlose, bis ans Ende der Zeit reichende Lautlosigkeit, die den Sternenraum erfüllt. Die Stille zwischen Abermilliarden von Sternen, in der selbst Spiralgalaxien geräuschlos kollidieren, weil das luft- und atemlose Universum keine Schallwellen aussendet, sondern nur Wellen des Lichts. Christoph Ranzmeier in der FAZ. Manche Leute halten seinen Stil für schwülstig, wir nicht. Und nun zum diskursiven Getümmel. Marc Reichwein legt in der Welt am Sonntag eine kleine Typologie der politischen Bücher zur Bundestagswahl vor. Das Buch der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel, Widerworte, Gedanken über Deutschland, ordnet Reichwein als Programmschrift ein. Weidels Buch ist so dezidiert in wirtschaftsliberaler respektive libertärer Wolle gewaschen, dass man ihr Werk definitiv konträr zu Robert Habecks Programmbuch Den Bach rauflesen kann, dessen Haltung Thomas Schmidt in dieser Zeitung pointiert als ein Drittel liberal und 2 Drittel staatsinterventionalistisch charakterisiert hat. Auch der Schreibstil beider Politiker unterscheidet sich diametral. Gefühlig und menschelnd argumentiert Weidel im Gegensatz zu Habeck nie. Marc Reichwein in der Welt am Sonntag. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Johanna Adoyan, wie sie 1997 in New York im Auftrag eines Frauenmagazins ein Interview mit der damals 15-jährigen Trump-Tochter Ivanka führen sollte und dank der Initiative von Ivankas Freundin Devon bis in die Privatgemächer der Familie im Trump Tower vordrang. Natürlich konnte damals niemand ahnen, was die Zukunft noch für Donald Trump bereithalten sollte und somit für uns alle, die wir heute leben. Und doch hatte ich an diesem Tag den Impuls, etwas aus seiner Hochburg mitzunehmen, als bräuchte ich den Beweis, dass ich wirklich dort war. Ich ließ aus Ivankas Kinderzimmer einen Filzstift mitgehen. Über die Relevanz solcher Trumpianer ließe sich streiten, aber hübsch geschrieben sind die Erinnerungen der SZ-Autorin Adoyan auf jeden Fall. Donald Trump selbst wäre am ehesten zur Lektüre der Welt am Sonntag zu raten. Dort äußert sich der niederländische Schriftsteller Leon de Winter über den US-Präsidenten, als wäre er Elon Musk auf Koks. Ich liebe die Bilder von diesem großen Mann mit diesen orangen oder mittlerweile eher gelblichen Haaren. Wie er das alles macht, ist so großartig. Er stellt die Vereinigten Staaten als etwas so Großes dar. Er ist so verrückt. Er behandelt das Land fast zärtlich. Er wirkt dabei überlebensgroß, wie diese unglaubliche Kultur Amerikas, die größte Macht, die die Welt je gesehen hat. Ja, er ist mehr Amerikaner als alle Amerikaner zusammen. Und so bewegt er sich, so tanzt er auch. Alles ist over the top. Leon de Winter in der Welt am Sonntag. Unterdessen kümmert sich die Tageszeitung um jene, die nicht im Licht stehen, und wirft die Frage auf, wie neurodivers darf es denn sein? Neurodiversität hebt die natürliche Vielfalt neurologischer Funktionen und Verhaltensweisen hervor, erklärt Larissa Smurago. Störungen wie ADHS oder Autismus werden nicht als Defizite, sondern als Teil menschlicher Verschiedenheit betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass neurotypische Entwicklungen eher die Ausnahme als die Regel darstellen. Entsprechend lautet die Botschaft auf Social Media oft, wer noch keine Diagnose hat, hat sich bloß noch nicht richtig mit den eigenen Symptomen auseinandergesetzt. Wo ein Symptom ist, muss auch eine Störung sein. Nein, das muss nicht so sein, resümieren wir den Taz-Artikel von Larissa Smurago über Internetplattformen zur Selbstdiagnose. Übrigens, inmitten der multiplen Krisen der Gegenwart titelt die FAZ, bedingt tröstlich, schlimme Zeiten sind gut für den Galgenhumor.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.